Man kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Atenohiu.
Wir haben den 21. April, Sonntag, und wir befinden uns mitten in einer englischen Woche. Der SC Altach hat am Samstag gegen Blau-Weiß Linz gespielt und jetzt am kommenden Dienstag gibt es das Rückspiel wieder gegen Blau-Weiß Linz und darauf folgt am Freitag schon wieder das nächste Spiel gegen Austria Wien. Lieber Nucci, wo erreichen wir dich gerade in dieser englischen Woche? Bist du in der Eistonne, bist du in der Sauna oder liegst du gerade auf der Blackroll?
Also vorab mal 21. April, sehr wichtiger Tag für mich. Also für mich generell ein wichtiger Tag. Mein Papa hat Geburtstag heute und das ist viel wichtiger als alles andere.
Ja, Happy Birthday.
Ja, von meiner Seite auch nochmal. Happy Birthday an Papa. Und das andere Thema, was du angeschnitten hast, ja, alles, was du da vorhin erwähnt hast, das habe ich heute schon in der Früh erledigt. Ja.
Sehr gut, in der Reihenfolge.
Recovery Day, Massage, dann Ausradeln, dann Wärmebecken nicht vergessen, abschließen natürlich mit kaltem Becken, Kältebecken und dann natürlich nur ein Recovery Shake. Der war ein bisschen größer wie sonst. Und ja, das war's dann eigentlich. Gut Mittagessen, weil die Ernährung sehr wichtig ist, vor allem, wenn man unter der Woche spielt. Und ja, dann habe ich noch ein kleines Mittagsschlafall gemacht.
Sagt man eigentlich in England auch, we have an English week?
Nein, sagt man nicht.
Oder ist das so? Oder ist das dann so, wenn man einmal keine englische Woche hat, also quasi nur ein Spiel in der Woche, sagt man dann, jetzt haben wir German Week, oder wie? Wird das gar nicht bezeichnet?
Nein, es gibt keine Bezeichnung. Midweek Game und that's it eigentlich. Dort ist es halt ja gang und gäbe und dort befasst sich ja keiner mit dem, es wird viele Spiele gespielt oder nicht, sondern die Spiele kommen, the game's coming thick and fast, sagt man da. Und ja, das Bestmögliche ausholen.
Wie viele Spiele spielt man da so in etwa? Also jetzt in der Championship?
Championship hat man 46 Spiele.
Nur in der Liga, 46.
Nur in der Liga. Und halt die jeweiligen Cup, zwei Cups dazu. Und kommt drauf an, wie weit du kommst da dann.
Also so circa 50 bis 60 Spiele oder was? Wenn man in die Pokalbewerber weit kommt, kann man das so sagen?
Die Saison, wo ich am meisten, also die meisten Spiele bestritten waren, da habe ich 51 Spiele gemacht.
Hat es eigentlich mal in die 7 Jahre, in die du draußen bei der Sheffield warst, Sheffield Wednesday.
Ja, ist ganz wichtig, gell? Sonst vertauschen die Leute irgendwie mit United oder so, da kriege ich Gänsehaut, dann Ausschlag.
Blue, White, the Owls.
Ja, genau.
Crew. Oder wie machen die Eulen?
Ja.
Aber gab es mal in den 7 Jahren den Moment, dass du den Verein verlassen wolltest? Oder war das für dich klar, dass du immer bei Sheffield bleibst?
Nein, es hat auch schwierigere Phase gegeben, muss ich ehrlich zugestehen. Das war dann noch diese zwei Saisonen, wo wir da im Playoff, einmal im Playoff-Finale und einmal im Playoff-Halbfinale waren. Und ja, dann hat man halt nun mal alles probiert, dass man wieder alles dran setzt, dass man in die Premier League aufsteigt nach diesen 2 Jahren. Wo wir knapp dran waren. Und ja, da hast du halt gemerkt, es sind halt Stürmer dazu gekommen, Stephen Fletcher, Sunderland, Gary Hooper, Norwich, alles Premier League, Forestieri, Premier League von Watford. Und ja, dann waren wir halt 6 Stürmer.
Atenohiu, FC Wels.
Ja, so ungefähr. Und da waren wir halt auf einmal 6 Stürmer, ne? Ja, und da war es halt Ding und schwierig. Dann haben wir gedacht, das merkst du eh selber dann, weißt du, weißt das eh, wie es ist, Tino. Und ja, dann habe ich halt ein Angebot bekommen von Nürnberg. Damals war der Burgi auch in Nürnberg. Und das war eine sehr reizvolle Geschichte gewesen. Aber ja, Trainer hat mich nicht gehen lassen, hat gesagt, ich bin ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und wichtiger Spieler. Und Nürnberg hat halt damals auch nicht die finanziellen Mittel gehabt, dass sie jetzt da einfach eine große Ablösesumme hinlegen, sondern das wäre ein Loan-Deal gewesen mit Kaufoption danach. wenn sie aufgestiegen, also wenn du mit Nürnberg aufgestiegen wärst. Und ja, deswegen hat sie das dann zerschlagen. Und ja, da habe ich halt da zweieinhalb Monate dann, obwohl der Trainer gesagt hat, dass ich sehr wichtig bin und er will mich nicht gehen lassen oder wollte, also hat mich nicht gehen lassen, sagen wir so, habe ich da so zweieinhalb Monate eine schwierige Zeit gehabt. Ja, habe ich schwer gehabt, dass ich in die Mannschaft komme und so. Aber zu guter Letzt habe ich nicht aufgegeben, habe ihm trotzdem davon überzeugt, dass ich reinkomme. Ne? Und dann hat er mich wieder spielen lassen. Und ja, im Endeffekt.
Das war was gewesen. Die Wiedervereinigung Burgstaller noch hier.
Ja, das wäre es gewesen, das stimmt. Das stimmt, ja. Alois Schwarz, damals Trainer, und Bornemann, Sportdirektor, der jetzt bei
St. Pauli.
St. Pauli ist und der ja in Burgi auch zu St. Pauli geholt hat, ne? Danach, nach von Schalke.
Nucci, unser heutiger Gast, der ist ja ein ehemaliger Legionär. Und der hat sich auch extrem lang gehalten bei Arminia Bielefeld. Unser Gast ist der Manuel Britl. Und ja, als wir den Podcast gestartet haben, war das einer der ersten, wo du gesagt hast, und den brauchen wir. Genau wegen so einem machen wir einen Podcast.
Ja, aus dem Grund, Tino, weil ich selber erfahren musste oder miterleben durfte, wie das ist, wenn man sich 7 Jahre lang halt bei einem Verein haltet. Und er hat es halt dort auch geschafft bei der Arminia und hat den Verein etliche Male als Kapitän geführt und ja, enormen Respekt von seiner Karriere. Nur mal, weil ich weiß, wie schwer das ist und weil ich auch weiß, wie das dann mit den Jahren ist, wenn man schon länger im Verein ist. In England hat man dann immer gesagt so, you're part of the furniture now, weißt du?
Und genau so.
Ja. Und da werden als Spieler neue Spieler geholt, auf deinen Positionen meistens auch, wie es halt so ist über den Jahren, und wird Geld ausgeben, dann haben die am Anfang immer ein bisschen die Nase vorn. Und dort gilt es dann halt einfach zu zeigen, hey, auch wenn man die jetzt für ihr Geld geholt hat, du musst damit sagen, dass du besser bist wie ich da. Und diese Challenge hast du halt immer annehmen müssen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das bei ihm auch so war. Und deswegen war es für mich halt interessant, auch zu hören von seiner Perspektive, wie er halt diese Sachen gemeistert hat. Und so erhoffe ich mir, dass er uns halt da die ein oder andere Story erzählen kann.
Aus Ostwestfalen, von der Alm.
Ja.
Wie das Stadion
aus der Bielefelder Alm, genau. Aber was ja, ich tue und der Brit, ihr habt ja was gemeinsam, oder? Ihr habt ja, also nicht zeitgleich, aber ihr habt auch für denselben Verein einmal gespielt, SV Mattersburg.
Genau.
Und ja, ich kenne halt den SV Mattersburg nur von meiner damaligen Zeit, nur als ich bei Rapid gespielt habe, und mit diesen Naumoskis, Sedloskis und Malitz und so, das war immer hitzig, vor allem bei uns im Halabi-Stadion damals.
Das kann ich mir vorstellen, dass das hitzig war.
Ja, und deswegen, vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen von deiner Mattersburger Zeit. Kann man gut vorstellen, dass da das die ein oder andere Geschichte gibt.
Ja, ich muss sagen, ich habe den SV Mattersburg eigentlich in sehr guter Erinnerung, vor allem aufgrund der Mannschaft, die wir gehabt haben. Also es war qualitativ eine Riesenmannschaft, finde ich, wenn man jetzt im Nachhinein denkt, wer da alles gespielt hat. Und für das hat eigentlich viel zu wenig ausgeschaut. Also wir haben trotzdem immer um den Abstieg gespielt, weil es im Verein, der Verein einfach sehr klein aufgestellt war, muss ich sagen. Der Verein hat, glaube ich, gehabt 3 Mitarbeiter schlussendlich. Also da war der Zeigwart, der war gleichzeitig ein Platzwart.
Ja. Wo ist er da eigentlich das Gewand aufgelegt und nebenbei ist er mit Traktor am Platz gefahren,
der, oder was? Der hat quasi die Wäsche geschwind aufgelegt und dann ist er ins Stadion gefahren und hat den Platz nochmal gesagt. Und wahrscheinlich hat er noch nebenbei andere Dinge auch noch gemacht, von denen ich gar nicht Bescheid weiß, aber es war so. Dann war vom Präsidenten, vom Martin Bucher, die Tochter im Büro. Die hat quasi alles gemanagt rundum. Und dann, ab dem zweiten Jahr, ist noch eine Dame dazugekommen, die hat dann die Presseabteilung quasi geleitet. Also 3 Leute haben den ganzen Verein mehr oder weniger gemanagt. Aber jetzt im Vergleich zu Altach, das wir beides kennen, ist ja, Altach ist ja 3-mal so groß wie Mattersburg gewesen. Und okay. Austria Wien und Rapid, die sind wahrscheinlich 10-mal so groß von den Strukturen her, von den Mitarbeitern. Und das hat sich bemerkbar gemacht, einfach in vielen Bereichen. Also, ich kann mich erinnern, so eine kleine Anekdote. In Mattersburg haben wir nie die Trainingswäsche zum Saisonbeginn gekriegt, zum Trainingsstart. Normalerweise kommst du im Sommer hin, Trainingsstart, und die neue Wäsche liegt da. Und in Mattersburg ist die immer erst im Herbst Richtung Winter hinkommen. Oktober, November. Und einmal hat es geheißen, ja, morgen gibt es die neue Wäsche. Und wir kommen in die Kabine rein, in Mattersburg, und sehen die Trainingsleiberl. Und ich denke, was ist mit den Ärmel bei den T-Shirts? Und dann waren das alte Dressen, Langarmdressen, die einfach abgeschnitten worden sind bei den Ärmel. Und das waren unsere kurzen Trainingsleiberl dann schlussendlich.
Also der Zeiger hat die Ärmel abgeschnitten oder was?
Ja, der Zeiger hat anscheinend einfach die Ärmel abgeschnitten und hat gesagt, Jungs, das sind die neuen Trainingsleiberl. Und früher waren es wahrscheinlich irgendeine Dressen. Ich komme an die VIP-Tribüne zum Beispiel. Das war nur so eine Stahlrohrtribüne, mobil aufgebaut, und die hat kein Dach gehabt.
Crazy.
Das war aber die VIP-Tribüne. Und wenn es im Pappelstadion geränget hat, dann hat es geränget. Und dann hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder du bist ins VIP-Zelt gegangen und hast den Schokoladenbrunnen genossen als Zuschauer, oder du hast einen Regenponcho gekriegt und bist halt im Regen gesessen.
Regenponcho. Und der war in grün-weiß.
Der Regenponcho war wahrscheinlich in grün-weiß gestreift. Aber das würde ich nicht sagen. Da waren natürlich viele Dinge,
unfassbar,
auf die kein Wert gelegt worden ist, ja. Also klar, du hast in der Akademie trainiert im Burgenland, die ist super, da hat alles gepasst und die Mannschaft war qualitativ sehr gut. Aber in rundherum waren einfach Dinge, wo wahrscheinlich einfach die Manpower dann gefallen hat. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber ich bin gespannt, vielleicht kann uns der Brite ja ein paar Sachen erzählen aus Mattersburg.
Ja, ja.
Der war ja noch länger dort als ich und hat wahrscheinlich, ja, noch eine innigere Beziehung zu dem Ganzen. Davon gehe ich aus.
Ja, ich freue mich eh schon.
Nutsche, ich habe seine Nummer gar nicht. Die musst du jetzt dann hergeben.
Ich rufe ihn eh gleich an. Er wartet eh schon. Er wartet schon. Ich schicke ihm das schnell und dann
holen wir dazu.
Schauen wir, dass wir gleich online kriegen, ne?
Wir haben heute eine Premiere im Podcast. Und zwar haben wir zum ersten Mal einen Gast dabei, den ich persönlich gar nicht kenne. Also natürlich aus Funk und Fernsehen, aber persönlich habe ich keinen Bezug zu ihm. Und deswegen habe ich mich natürlich schlau gemacht bei seinen Ex-Kollegen in Mattersburg und bei seinen Ex-Kollegen in Bielefeld. Und die haben mir alle unisono dasselbe erzählt über ihn. Die haben alle gesagt, er ist ein riesen Vorbild, ein Vorzeigeprofi. Und, das haben mir kurioserweise auch alle erzählt, also der lässt überhaupt kein Feuerwehrfestl aus. Lieber Manuel Britl, klär uns auf. Schön, dass
Servus,
du bei uns
Jungs,
bist.
Hey. Danke, dass ich da sein darf.
Servus, bitte.
Ja, das mit dem Feuerwehrfestl, das war, also, wie soll ich sagen, das war so, ich habe ganz einen ungewöhnlichen Weg eigentlich als Profi gemacht. Also ich bin wirklich vom Dorffußball, wenn ich das so sagen darf, also von meinem Heimatverein, Kleinstädten, wirklich bis in die deutsche Bundesliga gekommen, ohne irgendwie eine Akademie besucht zu haben. Und ich habe halt einfach mein Leben gelebt. Also ich war wirklich, ich habe nebenbei meine Matura gemacht und war halt ja auf Studentenpartys, auf Festeln und war, ich muss ehrlich sagen, am Anfang, ich war kein Profi. Also ich habe einfach so drauf hinkickt und ja, da hat man halt keine Party auslassen und es ist, ich habe gedacht, dass es natürlich in Mattersburg gleich weitergeht und dass ich weiter fortgehen kann, dass ich unter der Woche noch Partys feiern kann. Ja, und bin aber schnell eines Besseren belehrt worden und habe dann meine erste Verletzung gehabt. Und dann ist der Hebel umgeschalten worden, so, das war mit 23 Jahren. Ja, aber ich habe die Zeit genossen, also ich habe wirklich kein Festl auslassen, das stimmt wirklich. Aber ja, wie es halt so ist, also man muss immer die Erfahrung machen im Leben, dass man dann vielleicht gescheiter wird.
Also war es quasi die erste große Verletzung, die dir ein bisschen den Switch gebracht hat, vom Lebermenschen zum Vollprofi?
Ja, definitiv. Also das war sicher so ein entscheidender Punkt, weil es damals wirklich, ja, da ist wirklich um meine Karriere gegangen. Also ich habe eigentlich angefangen hat's mit einem simplen Muskelfaserriss. Ich bin dann mehrmals in Mattersburg fit gespritzt worden. Wir waren im Abstiegskampf, haben sie ja mit Brauch.
Der Abstiegskampf,
ja.
Was ist das, Nutsche?
Was ist das, ja. Ja, und das ist halt dann, ja, voll nach hinten losgegangen. Und mein Fuß ist dann bis zur Taubheit. Also ich habe dann teilweise am Schienbeinmuskel nichts mehr gespürt. Dann haben sie mir überall hingeschickt, sei es Bandscheibenvorfall, Nervenverletzung, und dann sind wir halt draufgekommen, dass ich kurz vor einer Peroneus-Lähmung war, wo du deine Fußschaufel nicht mehr heben und senken kannst. Ja, und dort habe ich dann umdenken angefangen. Da hat mich wirklich dann nur mehr der Therapeut, was mir jetzt als Kreuzband gemacht hat, helfen können quasi. Das war, also schulmedizinisch war es eigentlich Karriereende. Also haben sie mal gesagt, dass sie das nichts machen können und dass der Nerv sich erst in ein, zwei Jahren erholen wird. Und der hat mir dann eigentlich dort die Augen geöffnet, und ich bin dann seit diesem Zeitpunkt, ja, war ich dann schon sehr professionell unterwegs. Also.
Aber glaubst du, dass die Verletzung gekommen ist, weil du unterwegs warst oder was? Nur weil, nur nein, an dem gelegen, nein, oder?
Das nicht, aber ich glaube, dass ich halt ein Lebens, ja, ich sage mal, mein Lebensstil oder was ich dort halt gelebt habe oder so, wie ich gelebt habe, war sicherlich für den Profifußball nicht vorteilhaft, weil ich bin unter der Woche, wir haben Samstag gespielt in der Bundesliga, ich habe mich mittwochs mit Freien getroffen im Univiertel in Graz und bin fortgegangen. Und am nächsten Tag war um 16 Uhr Training, ausgeschlafen, und bin dann zum Training gegangen und habe natürlich gedacht, dass das so weitergeht, und ja, irgendwann sagt er dann der Körper, hey, halt, stopp, und dann ist halt, es hat eine Erklärung gefallen mit der Muskelfaserriss, und ich glaube schon, dass das gekoppelt ist. Also wenn du einen Lebensstil hast, wo du nicht auf deinen Körper achtest, oder wenn du deinen Körper nur Scheiße zuführst, dass du irgendwann von der Leistung her schon, oder vom Körperlichen her schon Einschränkungen kriegst, glaube ich.
Und jetzt stehen auf der Habenseite 54 Spiele in der ersten deutschen Bundesliga. Was mir auffällt ist in der Recherche, das finde ich ja ein super Fact, also da bin ich mal ganz tief in den Datenkeller runtergegangen und habe herausgefunden, Britti, was uns eint. Also mal auf der einen Seite haben wir für die zwei gleichen Vereine in der Bundesliga Spiele absolviert in Österreich, für Mattersburg und Altach. Und wir haben beide nach 67 Bundesligaspielen die österreichische Bundesliga verlassen und sind in die zweite deutsche Bundesliga gewechselt.
Das ist geil.
Aber du wärst ja fast Salzburger geworden.
Ja, voll.
Warum ist es nicht so geworden, dass du jetzt gerade den Andi Ulmer auf die Fersen bist und am Weg zum Salzburger Rekordspieler? Was kam da dazwischen?
Mit dem Farkas gemeinsam, oder wie, Britti?
Nein, das war ein Jahr zuvor. Also es war halt in Mattersburg wirklich so, ich meine, der Dino wird es wahrscheinlich eh bestätigen können, du hast eigentlich nur wechseln können, wenn du ablösefrei bist. ja, wirklich. Es ist einfach so. Er hat keinen Spieler gehen lassen, der Martin Bucher. Und ich war zu dem Zeitpunkt ablösefrei, habe echt eine gute Saison gehabt, aber ein gutes Jahr gehabt. Und war eigentlich ja relativ früh schon mit Salzburg in Kontakt. Die wollten mich dann haben, das Profil hat reingepasst. Die haben einen laufstarken Spieler gesucht, der war so gut, guter Balleroberer ist. Ich glaube, das ist meine Stärke immer gewesen. Und ja, und dann haben wir im März mit denen getroffen, mit dem Trainer. Die haben natürlich gesagt, ja, sie würden das gerne machen. Der Christoph Freund hat damals gesagt, sie brauchen wieder einen Österreicher, weil der Ilse ist zu Leipzig gegangen damals. Der Ilsager Stefan. Und ja, für mich wäre es ja natürlich unglaublich gewesen. Also von Mattersburg zu Salzburg ist natürlich ein Riesenschritt. Aber ich war bereit für das. Und ja, dann haben wir mit Mattersburg in Klassenhalt gefeiert. Und zwei Tage später war ich dann beim Medizincheck in Salzburg. Ja, das ist eigentlich schon alles ziemlich sicher gewesen. Also ich habe die Zahlen und alles schon liegen gehabt. Also der Vertrag war ausgegangen. Es ist eigentlich nur mehr darum gegangen, dass ich am Montag dann den Vertrag unterschreibe. Und es ist aber dann eins passiert. Ich bin dann eigentlich komplett durchgescannt worden. Also von Kopf bis Fuß. Ich habe ein paar Sprinttests machen müssen, was für mich komplettes Neuland war beim Medizincheck. Nicht so in Mattersburg. Und ja, ich glaube, dass dann, also im Nachhinein, ich habe fast nie eine richtige Erklärung kriegt, warum der Deal eigentlich platzt ist. Aber ich glaube einfach, dass ein junger Spieler von Liefering meine Daten vielleicht abgeglichen haben und den jungen Spieler dann Vorzug haben. Ja, für mich in dem Moment natürlich, wenn du dann die Nachricht kriegst, dass der Transfer nicht über die Bühne geht, bricht natürlich eine kleine Welt zusammen. Auf der anderen Seite hat sich Mattersburg dann wieder gemeldet und gesagt, ja, komm, unterschreib den 3-Jahres-Vertrag.
Das überrascht mich brutal, wenn du das sagst.
Ja, es war
Das also das passt eigentlich jetzt nicht so, wie ich den SV Mattersburg kennengelernt habe, rund um Martin Bucher eben. Also, dass der dann noch einmal, nachdem du sagst, du gehst weg, machst was anderes, dass der dann noch einmal anbieten, hey, bleib trotzdem bei uns, überrascht mich schon sehr.
Ja, ich habe echt ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt, generell zum Verein. Aber die haben natürlich gedacht, sie können Nägel mit Köpfen machen und sagen, hey, das ist jetzt deine Chance. Und ich habe dann einfach gesagt, hey, ich brauche was anderes. Ich bin 4 Jahre bei dem Verein. Ich habe geholfen, dass der Verein wieder zurück in die Bundesliga kommt. Ich brauche Veränderungen. Dann habe ich wirklich damals auf meinen Berater vertraut. Und ja, der Christoph Freund hat mir damals auch eine Empfehlung gegeben, dass ich nach Deutschland gehen soll in die zweite Liga, weil es da zur Sache geht. Und dann ja, war Heidenheim ein kurzer Thema und in Bielefeld. Und ja, das ist dann relativ schnell gegangen. Also ich habe in Bielefeld dann alles angeschaut, bin mit meiner Frau hoch, hab's richtig cool gefunden, weil es ein Traditionsclub ist. Und ja, dann rein ins kalte Wasser. So ist das eigentlich zustande gekommen da.
Unterschätzt man ein bisschen, gell? Also ist wahrscheinlich dann ähnlich gegangen wie mir mit Braunschweig, dass man die Größe von den Vereinen, die ist gar nicht so greifbar in Österreich. Also wenn man jetzt hört, Bielefeld, Braunschweig, dann ist das für die meisten in Österreich ja ein normaler Zweitligist. Aber wenn du dann da vor Ort bist, das sind Riesenvereine. Und das ist ja, so, die sind vergleichbar von der Größe mit Austria, Wien, Rapid, Sturm Graz.
Definitiv. Also wenn du jetzt hernimmst, Braunschweig, also wenn man selber nie dort gespielt hat, unglaubliche Stimmung. Also das Einzige, was man dort im Stadion stellt, ist diese Tatanbahn. Aber da kommt der Stimmung auch. Und wie du so, also ich glaube, dass die Vereine von der Größe her sind sogar größer, glaube ich, weil bei Braunschweig, glaube ich, 26.000 oder wie gehen deine?
Ja, kommt ein bisschen auf, wie viel Gästefans das Kontingent annehmen, aber wenn alles voll ist, ohne Pufferzonen zwischen den Sektoren, glaube ich, 25.
Ja, wenn man das einmal erlebt hat, das brennt dort. Und von den Zuschauerzahlen her ist generell die zweite Liga ist echt schon Wahnsinn. Es geht teilweise auch bis in die dritte Liga in Deutschland, sogar Viertligisten leben dort den Fußball noch brutal. Es ist, Manucci, du wirst das in England auch nicht anders kennen, da wird der Fußball halt auch teilweise anders gelebt. Oder wie war es in England?
Ja, da hast du schon recht, ja. Vor allem, wenn du spielst, was der bei diesen Cup-Spiele und so, und dann spielst du vielleicht gegen einen Viertligisten und so, und dann hast du die Bude voll. Und wie zum Beispiel diese Bradfords oder so, die spielen League 2 oder Portsmouth League 1, du gehst die. Er spielst vor 30.000 Leuten, 25.000 Leuten im FA Cup, das ist ein Wahnsinn. Und ja, das kann man sich vielleicht da gar nicht so richtig vorstellen, wenn man das nicht selber einmal gesehen hat oder durchlebt hat, weißt. Und deswegen glaube ich, können wir froh sein, dass wir das alle drei bis jetzt durchgemacht haben.
Definitiv, ja. Für mich war zum Beispiel das erste Spiel in Bielefeld, das ist so, bei jeder Vorbereitung war immer so ein Spiel gegen Fichte Bielefeld. Das ist in der Stadt noch ein Verein. Mhm. Ich habe mir halt gedacht, ja, okay, wir spielen jetzt gegen Sechsligisten und ja, wird eh nichts, wird eh nicht zugehen. Und ich war voll überrascht, also von der Qualität vom Sechsligisten. Da ist dann voll aus einig gefahren. Es waren, bei dem Eröffnungsspiel waren 4.000 oder 5.000 Leute. Für mich war das dann, was du aus Mattersburg kommst, da bist nur gewohnt gewesen, okay, dass gegen Salzburg 8.000, 9.000 Leute da waren oder gegen Rapid und dann waren halt 1.500 da oder 2.000 Leute und dann bist du halt in Deutschland auf einmal beim Testspiel, sind 5.000 Leute oder beim Eröffnungstraining waren 1.500 Leute und das ist halt schon, da merkst du dann, okay, jetzt bist du ja eigentlich in einer Fußballwelt angekommen. Was aber jetzt im Vergleich zu den großen Vereinen in Deutschland auch wieder eine kleine Nummer ist teilweise, ne? In der Bundesliga. Klar. Die Vereine, was die für Größe haben oder was da teilweise dann abgeht, ist schon ein Wahnsinn, ne?
Aber weil du das erwähnst jetzt mit den Testspielen, das muss man wirklich sagen. Auch dort in England, wir haben gespielt gegen irgendwen. Hey, da war zum Beispiel Auswärtssektor, der war rappelvoll. Da hast du gespielt 5.000, 6.000, 7.000 Leute bei einem Freundschaftsspiel gegen, was jetzt, Viertligist oder was auch immer, Zwölftligist. Und ja, am Anfang ist es nicht und du kannst nicht zum Beispiel, ja, hergehen und sagt, ja, ist ja nur ein Testspiel und so. Weißt du, was ich meine? Da musst fast schon so fokussiert sein wie bei einem richtigen Bundesliga-Match, weil fast nicht da oben spielen wird. Weißt du, was ich meine? Und das war ein bisschen bei Rapid auch so, aber jetzt nicht so in dem großen Format, dass du halt die Ultras gehabt, da waren halt diese 500 Leute oder so, oder 1.000 Leute, die vielleicht dort Zeit genommen haben. Aber so im Sommer oder so, dann sind wir zum Beispiel im Trainingslager Portugal gewesen. Haben wir dort Spiele gehabt, waren die da. Die waren bei den Testspielen in Portugal da. Also, das ist schon dann was anderes.
Ja, das ist schon.
Ja, es ist das Bedingungslose vor allem, finde ich. Also, egal wie das Wetter ist, egal wie die Tabellensituation ist, ja, die Stadien sind voll. Also, ich kann mich erinnern, wir haben im Herbst, wo es bei Gott genug Gründe gegeben hat, nicht ins Stadion zu gehen. Und da haben wir gespielt, ein Heimspiel, Freitagabend, 18:30, plus 1 Grad und Schneeregen. Und der Stadionsprecher sagt durch 22.300 Zuschauer. Und das halt nur, weil nicht alle Gästefans da waren. Aber es ist ein Wahnsinn und das ist besonders und ist, kann man einfach nur jedem empfehlen, sich das einmal anzuschauen live.
Ja, definitiv. Also generell, wenn man mal ein Fußballwochenende verbringt, ob es jetzt in England oder in Deutschland ist, ich glaube, in Deutschland kannst du sogar alle drei Ligen auch durchschauen, wenn du mal ein Wochenende erwischt, ob du ein Freitagsspiel oder Samstagsspiel oder Sonntagsspiel mitnimmst, dass du mal ein Stadion, dass du wirklich auch dieses Feeling hast, ist schon richtig cool. Also, aber ich denke mal da immer, lässt sich halt auch auf ein kleines Land wie Österreich teilweise nicht projizieren, dass du die Stadien dann teilweise so voll kriegst. Ne?
Gefühlt gibt es in Österreich einfach auch viel mehr andere Möglichkeiten, die man einfach machen kann in seiner Freizeit. Das muss man einfach dann so sagen. Es ist halt in Deutschland dann meistens in den meisten Regionen so, da gibt es nur den Fußball. Und da ist das alles für die Menschen und das Wichtigste in ihrem Leben. Und in Österreich gibt es halt dann doch andere Dinge, die auch schön sein. Da gehen sie halt, im Sommer zum See. Dann ist da ein Kulturprogramm und das ist einfach ein bisschen Österreich vielschichtiger und ja, in Deutschland halt, in den meisten Regionen gibt es nur den Fußball und da gehen alle hin und das jede Woche.
Vor allem so Dortmund, Schalke und so, das ist schon, also dort ist glaube ich noch einmal eine andere Welt. Also auch was ich von Mitspielern gehört habe oder vom Freisi oder vom Basti, vom Otschipka. Also da weht schon nochmal ein anderer Wind, glaube ich. Also so von Fankultur und wenn du da wirklich in einem Abstiegskampf drinnen bist, dann weißt du auch, dass du im Abstiegskampf drinnen bist, weil die Leute halt, wie du sagst, die gehen für das Ticket arbeiten oder für das Jahresabo gehen die arbeiten und wenn du dann teilweise schlechte Leistungen sehen, dann kriegst du das dort halt zum Spielen und das ist halt dann für einen Spieler auch eine unglaubliche Erfahrung. Also wenn du dem Druck gewachsen bist oder standhaltest, dann bist du, glaube ich, ja, sehr, sehr abgehärtet, sagen wir mal so.
Ja, lass uns jetzt wieder zurück zu dir kommen, genauer. Und du hast dann auf der Habenseite jetzt schlussendlich nach deiner Bielefeld-Zeit 208 Spiele für Bielefeld, 54 in der ersten Bundesliga und den Rest in der zweiten deutschen Bundesliga. Du hast in einigen Spielen auch Bielefeld als Kapitän aufs Feld geführt und das ist als Legionär schon sehr besonders, muss man schon sagen. Und ich habe dann ein paar Interviews gelesen von dir und was hat Trainer über dich sagen und da fällt immer wieder das Wort, du bist laufstark, du bist zu wichtig wegen deiner Kommunikation am Feld und du bist der richtige Leader. Und für mich ist der Nucci, aus unserer gemeinsamen Zeit, ist er der größte Leader, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Und jetzt kennt ihr euch aber gegenseitig halt. Ich möchte den Nucci fragen an der Stelle.
Jetzt
als Leader,
jetzt
ja, darfst du schon rot werden.
Nein,
ja, es ist so, ob du willst oder nicht. Du hast genug andere Schwächen.
Eine davon ist Geduld.
Geduld aus keine.
Ja, das stimmt leider.
Um meine Frage jetzt auszuführen, Nucci, aus deiner Sicht, was macht denn Leader Manu Brittl aus? Im Vergleich zu dir vielleicht auch.
Also man hat das sofort natürlich gemerkt, wie der Manu gekommen ist, alleine wie er in die Kabine gekommen ist. Er ist relativ groß für einen Sechser. Wir sind vielleicht nicht ähnlich, in dem Sinne, wie wir Sachen sagen, weil ich vielleicht ein bisschen mehr der emotionalere Typ bin. Aber er ist mehr so sachlich und ruhig und das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Und er sagt dann nicht zum Beispiel unnötige Sachen, sondern wenn er was sagt, dann korrekte Sachen zum korrekten Zeitpunkt. So würde ich das jetzt beschreiben. Vielleicht kann das ja der Dritte jetzt absegnen oder nicht.
Ich glaube, du hast das schon gut analysiert. Ich bin halt auch immer ein Beobachter. Also ich beobachte, wenn ich zum neuen Verein komme, oder ich meine, ich war jetzt 7 Jahre in Bielefeld, weil ich habe jetzt nicht viel gesehen, ich habe Mattersburg und Bielefeld gesehen. In Bielefeld habe ich mir natürlich einiges erarbeitet durch Leistung. Und ich hab das Glück gehabt, oder ich war dankbar, dass ich dort 6 Jahre wirklich fast jedes Spiel habe machen können, außer ich habe eine Gelbsperre oder habe eine Verletzung gehabt. Und habe mir eigentlich, ja, dieses Leader-Dings eben durch Leistung erarbeitet. Und na klar hat man dann natürlich in der Mannschaft eine andere Anerkennung. Aber wenn man es jetzt mit Arte vergleicht, Arte ist ein sehr, sehr emotionaler, der nimmt die emotional mit. Scholz ja vorkam irgendwie, ja, irgendwie nichts zu sagen, sagen wir mal so. Und das ist halt, kenne jetzt zum Beispiel auch von Fabian Klos in Bielefeld, der ist auch ähnlich vom Dings. Wiederum sind es aber komplett andere Typen, muss man auch sagen, aber der sagt auch, was er sich denkt, der sagt, was aussieht. Und imponiert mir natürlich. Ich glaube, jeder von uns hat Erfahrungen und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man Erfahrungen weitergibt, weil man lernt ja nie aus. Also ich kann auch immer noch was lernen, ich kann auch Formate noch lernen. Und ich glaube, wenn man das so sieht oder so, wenn man offen für die Dinge ist und wenn man das so kommuniziert in einer Gruppe, dann kann sich jeder, glaube ich, noch weiterentwickeln. Und dann am Ende des Tages geht es, glaube ich, für uns älteren Spieler immer darum, Erfahrungen weiterzugeben. Weil jeder hat schon ein bisschen was durchgemacht, jeder hat eine schlechte Phase gehabt, jeder hat eine gute Phase gehabt. Und ich finde, das kehrt sich dann auch so, dass wir Spieler das auch, wir älteren Spieler das auch weiter transportieren können.
Aber hast du dann einmal auch am Schirm Trainer zu werden oder so, in die Richtung?
Ja, definitiv. Also ich bin schon sehr in Gedanken eines Trainers oft, beschäftige mich jetzt natürlich auch umso mehr damit. Klar, nach der Verletzung, du weißt nicht, du bist 32, der Markt hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert, wenn du teilweise auch drei davor stehen hast. Und natürlich, so wie die letzten Jahre gelaufen sind in Bielefeld, ist es natürlich nicht einfacher geworden, einen guten Club zu finden. Umso dankbarer muss man eigentlich sein, dass man in Österreich eigentlich noch einen Bundesliga-Verein findet, muss ich echt sagen. Und klar habe ich mich jetzt auch natürlich nach der Verletzung damit beschäftigt, als Trainer durchzustarten und meine Kurse jetzt auch zu belegen, weil mir das einfach extrem taugt. Ich habe sehr, sehr viele Trainer gehabt. Es waren gute dabei, es waren nicht so gute dabei und selbst auch von denen, was vielleicht nicht so gut waren oder noch nicht so erfahren waren, kannst du auch Dinge mitnehmen und ein bisschen was will ich dann auch weitergeben oder meine eigene Spielphilosophie oder was halt ich machen will und da freue ich mich auch. Das ist auch, glaube ich, ein neuer Lebensabschnitt, wo ich mich echt schon gut frei drauf eigentlich.
Aber du warst so lange in Bielefeld, du hast dich da so etabliert, es ist wirklich ein Wahnsinn. Ich habe schon in einem Podcast davor erzählt, über einen Güter Burgstaller, wie sehr mich das beeindruckt, weil ich selber halt gerade spüre, wie schwer das ist, sich zu etablieren in Deutschland. Und du hast es bis zum Kapitän geschafft in der deutschen Bundesliga, bei einem Traditionsverein. Einfache Frage, wie hast du es geschafft oder was glaubst du, was brauchst, um sich über so einen langen Zeitraum so zu etablieren, wenn man als kompletter No-Name kommt?
Ich glaube, in erster Linie ist es halt brutale Anpassungsfähigkeit, was du brauchst. Also du musst schon wissen, du gehst in ein anderes Land und ich ganz früh schon gespielt im Training, okay, da weht ein anderer Wind. Da weht im Training ein anderer Wind, da geht es anders zur Sache und ich muss, also ich war eigentlich im Mattersburg immer sehr, sehr kampfstark und sehr zweikampfstark und dann bin ich dort hingekommen und habe ich gedacht, bist deppert, irgendwie können die alle kämpfen und irgendwie hauen die alle dagegen und dann habe ich einmal einen Spruch eben vom Klos gekriegt, da haben wir einen Ball heute vorhin gemacht und dann sagt er halt so nach 5 Minuten zu mir, ob ich nicht laufen will oder was ich da tue quasi. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wo bin ich da jetzt gelandet? Also wirklich einmal so von der Mentalität, in Österreich ist es halt so locker, schmähfieren und dann kommst du da rein und dann weißt du, okay, du musst jetzt im Training funktionieren, weil anders geht's einfach nicht, weil ja. Erstens, die lassen nicht locker und ja, das war dann so die erste Erkenntnis und dann nach dem ersten Testspiel habe ich, glaube ich, gleich getroffen und bin 13,2 Kilometer gelaufen und dann hat der Klos aber nichts mehr gesagt. Also
und passt.
Dann habe ich ihn eigentlich so...
Hast du das ja bewiesen.
Ich habe gesehen, du warst da immer unter den Laufstärksten in der deutschen Bundesliga.
Ja, ja. Also ich sage mal so, wie man...
Das kann man da nicht vorwerfen.
Ja, ich sage immer, das muss man zweideutig betrachten. Immer, wenn du jetzt zum Beispiel gegen einen Ball viel laufen musst, im Abstiegskampf teilweise... spielen die Leute oder die Mannschaften ja viel im Umschaltspiel oder im Defensivbereich, da bist du natürlich dann ja mehr gezwungen zu laufen, sage ich mal. Da habe ich dann immer sehr, sehr gute Werte gehabt und dann, wenn man das jetzt aber vergleicht mit dem Aufstiegsjahr, wo wir sehr viel Ballbesitz gespielt haben und Dings, da bin ich dann auch 1,5-2 Kilometer dann teilweise weniger gelaufen, habe natürlich mehr im Ball gehabt und das muss man jetzt schon so differenzieren. Aber grundsätzlich kann ich schon viel laufen, ja.
Die Bereitschaft braucht, man braucht ja trotzdem die Bereitschaft, wenn's, wie du sagst, bist oben in der Bundesliga und musst gegen einen Ball. Es gibt zum Beispiel auch Spieler wahrscheinlich, die werden da nicht hinkommen und du hast dann die Bereitschaft sagt, laufst über 13 Kilometer und dann wirst du halt mal oft an der Not, wirst dann den Ball abfangen können, wo du hin willst, weißt du, was ich meine? Das ist schon ein kleines, aber ein wichtiges Detail.
Ja, definitiv.
Weil du vorher gesagt hast, Britti, da weht ein anderer Wind, da habe ich dann sofort dran denken müssen, wir spielen im Abschlusstraining immer 2 gegen 2. Es gibt kein Abschlusstraining, keines, wo nicht einer wegen einer Verletzung nicht das Training abbricht, aber zumindest behandelt werden muss. Es ist unfassbar, wie da die Leute reinfliegen in die Zweikämpfe. Und das ist, muss man sagen, das ist ein Riesenunterschied. Du hast halt oft in Österreich so, dass es Spielformen gibt, die so dahin plätschern. Und das habe ich noch in keiner Spielform erlebt.
Ja.
Da plätschert nichts dahin.
Definitiv, also der Zug ist von Haus aus, also generell diese deutsche Fußball-Arbeiter-Mentalität, die kriegst du dort halt sofort zum Spielen, finde ich. Und das haben die, glaube ich, oder kriegen die aus der Jugend schon mit, quasi, dass, okay, im Training gibt's jetzt Gas und danach kannst du eigentlich viel Schmäh führen oder so. Finde ich eigentlich eine geile Einstellung. Ich meine, in England wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein, weil die Fußballwelt da sehr, sehr groß ist und Arte, ich glaube, bei dir, wir haben ja mal geredet, das ist ja auch überall so, ne? Also, und vor allem in der Liga, wo du gespielt hast, in der zweiten englischen Liga, ich glaube, das ist nochmal von der Härte her nur ein Schippen drüber zur deutschen zweiten Liga, sage ich jetzt einmal so.
Ja, die Einstellung fürs Training und so, das ist natürlich, aber es ist auch ein Unterschied, weil es sind mehr Spieler, was bitte? Sicher bin ich überzeugt, bei Bielefeld auch, da hast du keinen Fehler erlauben können, weil du hast gewusst, der andere will auch spielen. Verstehst du, was ich meine? Sicher ist da mehr Budget dahinter, alles drum und dran. Aber du hast gewusst, wenn ich jetzt nicht Gas gebe, dann schaffe ich es in Kader. Wenn ich jetzt, weiß nicht, für eine längere Zeit kein Goal mache, kommt der Nächste und der wird sicher ein Tor machen, weil er wird schon seine Chance nutzen. Und mit dem hast du immer im Hintergedanken leben müssen.
Ja, stimmt.
Verstehst du, was ich meine? Und das ist nicht, das hört sich vielleicht einfach an und so, aber das ist nicht, auf der Mentalseite ist es schon ein großer Aufwand. Wenn du weißt, du musst immer liefern, du musst. Und dann hast du viele Spiele bei uns in England auch gehabt, Dienstag, Samstag. Ich muss sagen, es war schon eine Einstellungsschicht, aber auch auf der mentalen Seite, dass du immer wieder kommen musst, immer wieder bereit sein musst, da dagegen zu arbeiten und die quasi im Konkurrenzkampf durchzusetzen.
Ich finde, man merkt es bei euch Baden extrem und das ist eine Beobachtung, wie ich ein bisschen so gehabt habe, in der Frage, wie wird man so ein Leader, wie es dann Nucci ist, wie andere. Und ich glaube, man wird das automatisch, wenn man im Ausland war und die Erfahrungen gemacht hat, die ihr beide gesammelt habt und ich halt mittendrin gerade bin beim Sammeln, man kommt zurück und man ist automatisch ein Leader. Und das finde ich so einen coolen Weg, im Endeffekt zu sagen, hey, man geht ins Ausland, sammelt da Erfahrungen und geht dann aber nochmal zurück, die letzten Jahre in seiner Karriere, und gibt das nochmal weiter. Weil ich glaube, das bringt der Mannschaft viel, das bringt dem österreichischen Fußball dann richtig, richtig viel, wenn man einfach da, ja, dann diese Spieler dann nochmal genießen darf, sozusagen.
Voll, also, da stimme ich dazu. Also, und ich finde es auch jeden Spieler, der was diesen Schritt einfach wagt und das erlebt und so, das ist einfach, da gehört extrem viel Mut dazu, finde ich. Weil man halt dieses gewohnte Umfeld von zu Hause verlässt. Das juckt ja in Deutschland jetzt blöd jetzt gesagt, in England auch kam. Oder wenn du jetzt dort sitzt und da la bist. Also weil du weißt, okay, du kommst zum Training und die erwarten Leistung von dir. Und ich habe da jeden verstehen können, der was jetzt zum Beispiel von Portugal und überall herkommen sind, die Jungs, dass du einmal eine Eingewöhnungszeit brauchst, weil es ist, ich sag mal, England, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, das sind die Top-Ligen. Und wenn du da irgendwo außerhalb daherkommst und du kommst in diese Welt rein, das, ja, dass man da Eingewöhnungszeit braucht, ist völlig menschlich. Und aber nochmal zurückzukommen, ich finde, dass wenn man die Möglichkeit bekommt, ins Ausland zu wechseln, das macht die, ja, in jeder Erfahrung macht es die einfach reifer, sage ich mal. Du wirst einfach reifer dadurch, dass du wirklich dein gewohntes Umfeld verlässt und einfach du musst offen sein für was Neues und wenn du das halt nicht bist, dann wirst du halt relativ schnell wieder zurück sein und zurück in deiner Welt sein. Und ich glaube, das ist so ein Riesending, was man braucht, halt dieses Offensein, schnell lernen, Anpassungsfähigkeit. Und läuft das auch, glaube ich, ganz gut. Oder dann kann man geile Erfahrungen machen im Ausland.
Ja, da würde ich nur gern kurz was dazu sagen, weil es gibt ja, wenn man jetzt mit den jüngeren Spielern vielleicht ein bisschen redet und so, ja, und man will halt dort und dort vielleicht eventuell hinwechseln oder hat man das Ziel und so. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, bitte. Ich habe ein bisschen, also ich sehe es ein bisschen so, dass man immer glaubt, ja, ich gehe jetzt dorthin und ich muss mich wohlfühlen. Ich gehe ins Ausland und muss mich wohlfühlen. Ich kann nur sagen von mir, das ist also nur wie ich das immer gemacht habe, ich bin nicht einmal irgendwo hingewechselt und habe mir gedacht, oh ja, das ist ein schönes Stadt, ich kann mich dort entfalten, was auch immer nebenbei vom Fußball. Und ja, sondern das war wirklich so, ich gehe dorthin, nach England zum Beispiel, und es geht nur um Fußball. Ich bin da, um Fußball zu spielen und nicht mein Leben unter Anführungszeichen zu genießen. Sondern ich komme, will Fußball spielen, erfolgreich sein, Abfahrt oder Abflug dann wieder nach Hause, wenn es soweit ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, weil du kannst ja nicht hingehen in einer Mannschaft und sagen, ah ja, ich muss mich da wohlfühlen, um zu performen und so, das interessiert denen dort nicht.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Sondern du kommst her, um Leistung zu bringen. Sicher gibt man da vielleicht ein bisschen diese Zeit, Adaptation Time, aber von da an weg dann, ob du dich wohlfühlst, ob es da passt in der Stadt, ob es was zum Tun hast nach dem Training oder so, das interessiert gar keinen.
Ich habe die Erfahrung auch gemacht, also klar, denke ich mir dann aber schon, dass zum Beispiel in der Mannschaft zumindest ein Klima herrscht, wo man jedem Spieler also zumindest die Möglichkeit gibt, sie zu entfalten. Jeder Spieler, jeder Mensch denkt anders. Und jeder, also du bist jetzt als Spielertyp, ich weiß nicht, ob man die jetzt streicheln muss. Ich weiß jetzt nicht, ob man, weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt zum Beispiel...
Ja, ich weiß schon.
Da möchte ich einhaken. Danucci hat schon eine sehr sensible Seite in sich. Also ab und zu, Britti, kann ich da sagen, darfst du ihm schon streicheln, das tut ihm gut.
Okay, ja. Ich glaube, das ist halt ja, so.
Britti, morgen kannst du in die Kabine kommen und gib mir einfach einen Umarmung.
Ja, okay. Und ich glaube, das ist halt so unterschiedlich. Also der eine braucht es mehr, der andere. Ich bin zum Beispiel beim Trainer groß geworden in der Landesliga, ältere Schule. Der hat mir nie gelobt, der hat nie irgendwie was gesagt. Ich habe halt das Gefühl dann gehabt, okay, mit 15, 16 jedes Spiel gespielt in der Landesliga, okay, das wird schon passen, weißt. Und dann habe ich mich aber auch wohl gefühlt, weil ich einfach jedes Spiel einfach gemacht habe. Und was ich hinaus will, ist halt dann teilweise so, dass zum Beispiel ich dann später in meiner Karriere in Bielefeld exakt einen ähnlichen Trainer gehabt habe, wo ich am Anfang wirklich Uwe Neuhaus, also ich habe am Anfang wirklich gedacht, okay, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt eigentlich gekommen, wo ich, weil davor habe ich 2,5 Jahre jedes Spiel gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt kommt eigentlich der Zeitpunkt, wo der auch nicht mit mir plant. Also ein neuer Trainer, der braucht das nicht, was ich kann oder was meine Qualitäten nicht. Und dann sehr, sehr wenig geredet mit Spielern, also wirklich kaum. Der hat da, wenn dann nur immer gesagt, okay, so und so will ich das haben, hat dort Videoanalysen gesagt, wie es haben will, und das war's dann teilweise. Und dann hat er einfach einen Konkurrenzkampf an Neichen angesetzt, mit dem Mitspieler, mit dem, was ich 3 Jahre nebeneinander auf der Position gespielt habe, auf einmal war das mein Konkurrent, und dann denkst du halt, okay, jetzt in der nächsten Zeit wird einer spielen von uns zwar, und auf der 6er-Position ist halt auch so, da ist dann teilweise auch nicht viel gewechselt worden. Und dann bin ich aber durch die Erfahrung, was ich in der Landesliga damals gemacht habe, dass der Trainer halt nicht viel mit mir redet oder streichelt oder jetzt sagt, hörst, du machst es gut, bin ich halt einfach in einen Modus dann reingekommen und gesagt, okay, ich muss einfach performen, ich muss einfach mich im bestmöglichen Modus bringen. Und der Trainer hat halt dann eins geschafft, wirklich, also das war wirklich exakt gleich wie damals in der Landesliga. Du hast dann gewusst, ich habe dann jedes Spiel gespielt an dem, also ich habe dann 1,5 Jahre jedes Spiel unter Uwe Neuhaus gemacht, und der hat, glaube ich, 2 oder 3 Wörter mit mir gewechselt, und ich zum Beispiel brauche das jetzt nicht, dass mir wer streichelt, weil ich weiß, okay, wenn man performt und wenn man dran bleibt und wenn man seine Leistung bringt und das über Wochen zeigt im Training oder in einem Testspiel, dann wird irgendwann ein Zeitpunkt kommen, und wenn er nicht kommt, dann habe ich mir immer gedacht, okay, im Sommer gibt es eine Möglichkeit, ich bin dann topfit, ich bin bereit für was Neues, bin offen für was Neues, und das habe ich dann immer so als Mindset dann hergenommen. Aber ich kann es halt voll verstehen, wie du so jetzt sagst, Ate, es gibt halt viele Spieler, die was das brauchen, dass sie sich wohlfühlen irgendwo beim Verein. Ich habe das mehrmals kennengelernt, die jüngere Generation teilweise wird wird immer mehr, sage ich jetzt einmal so, dass dieses Wohlfühldings da sein muss, dass der dann eine Leistung bringt. Ich glaube, dass wir Öderen schon ein bisschen eine härtere Schule, ich sage Mattersburg auch, Ilson Amoski oder so, das hat mich auch für mein Leben geprägt.
Also da habe ich Geschichten gehört.
Das ist auch legendär.
Also, ich darf meinen Podcast nicht erzählen.
Nein, das lassen wir lieber.
Sonst wird nur von vorne eingeleitet.
Ja, das brauchen wir nicht. Also ich will jetzt weder uns belasten, noch den SV Mattersburg.
Und den Ilson Amoski ist ja gar nicht.
Ilson Amoski ist ja gar nicht.
Der Wahnsinn.
Nucci, wie siehst das du jetzt im Vergleich? Der Brite hat vorher gerade gesagt, man braucht, um sich im Ausland zu etablieren, eine Offenheit, sich auf Sachen einzulassen. Was glaubst du, was es braucht im Ausland, um sich über so einen langen Zeitraum, wie es der Brite geschafft hat, sich zu etablieren? Gibt es da den einen Punkt?
Ja, das, was der Brite auch gesagt hat, Offenheit, ganz klar, du musst, wie es halt bei mir war jetzt in England, du musst halt diese Art von Fußball und Kultur und so, das ist halt gerade, die denken Fußball ganz anders und das musst du halt annehmen wollen. Und am Anfang war das für mich natürlich auch nicht so einfach. Und ja, die Art und Weise, wie die spielen, habe ich nicht kennt. Und so wie man in Österreich spielt, wird es dort nicht reichen, weil es halt dort andere Tugenden gefragt sind. Und dann ist einmal ein Trainer zu mir, Co-Trainer, der ist dann zum Trainer geworden und hat gesagt, I gotta help you. If you listen to me, I'll promise you, you will succeed. Succeed jetzt nicht in dem Sinne, dass du irgendwelche Trophäen holst oder so, sondern dass du für einen längeren Zeitraum quasi in der Championship oder wo auch immer halten, in England halten kannst. Und wie er mir das gesagt hat, so, innerlich habe ich mir gedacht, was ist der Schlüssel? Und ich mache sofort alles. Wenn es so einfach geht, wie du mir das sagst, dann bin ich bereit, alles zu tun, dass ich da so lange wie möglich in England spiele. Und er hat mir dann nochmal natürlich das am Platz geübt und so, und ich war jedes Mal draußen. Wenn man dachte, wenn das der Schlüssel ist, dann bin ich jeden Tag draußen und mache das. Weißt du, was ich meine? Und das, glaube ich, ist halt schon wichtig, dass da jemand hilft, der zum Beispiel, das war mein Game Changer in England, hundertprozentig, Stuart Gray, ist noch immer Co-Trainer jetzt in Fulham. Und der hat damit so viel mit diese Art von Spieler, wo ich bin, zusammengearbeitet, Peter Crouch und so Geschichten. Und der hat mir dann wirklich, das war mein Game Changer in England. Und da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar.
Ja, geil. Das ist schon geil. So eine Story. Dass überall eigentlich eine Story dahinter steckt, ne? Das ist halt, weil man stellt sich, wie du vorher gesagt hast, man stellt sich immer so einfach vor, man geht ins Ausland, ja, wird schon passen, aber es ist halt wirklich.
Ja. Und natürlich kommen andere Facetten auch, dass der Konkurrenzkampf ist sehr hoch. Wir haben, und was halt ist, bitte, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, du warst dann immer im Verein und ich war dann auch immer im Verein. Und die haben dann Spieler geholt. Und vielleicht haben sie zum Beispiel in deinem Fall jetzt einen Sechser dazu geholt. Bei mir waren es die Stürmer. Wir haben Stürmer geholt, 5 Millionen Pfund, 3 Millionen Pfund. Dann ist einer dazu gekommen mit 10 Millionen Pfund. Und du denkst, what the actual is going on? Weißt du, was ich meine? Und dann, wie soll ich da jetzt spielen? Der kommt, der die 10 Millionen Pfund einkauft. Und da braucht es dann schon, also trotzdem immer wieder an dich selber glauben. Der muss einmal herkommen, der muss einmal zeigen, dass er besser ist. Sicher hat er den Bonus, logisch. Aber da geht's dann, weißt du, viel im Kopf ab und wie viel bist du bereit, da dagegen zu arbeiten. Ne?
Und generell glaube ich, als Stürmer sowieso, weil viele Vereine werden einfach nervös, wenn einmal ein Stürmer Flaute hat oder dass man dann halt einfach einen Spieler irgendwie, man glaubt, okay, es ist ein Stürmerproblem, weil der jetzt nicht trifft oder weil wir zu wenig Tore schießen und so. Und das, ich glaube, Stürmer ist so eine Position, wo es immer wieder gern ja austauscht wird oder immer wieder neu gesucht wird, auch im Fußball, glaube ich. Und wir haben auch mal eine Thematik probiert, zwar, glaube ich. Und für mich ist da auch, also unglaublich, wie du dich da jedes Jahr durchsetzen hast kennen in England, weil ich auch von Freunden gehört habe, die was auch in England spielen, da braucht es auch wieder eine eigene Mentalität, dort sie durchzusetzen, weil das auch wieder komplett konträr ist zu der deutschen oder zu der österreichischen Mentalität. Aber jetzt generell so, für mich zum Beispiel, wie mir geredet, ist es jetzt nicht, also die Person oder der Stürmer selber verantwortlich, dass er trifft. Es ist auch immer abhängig, welchen Fußball spielt. Ne? Und da wird halt der Verein bei dir auch eine Philosophie gehabt haben, dass, ja, großer Stürmer, und wir haben eine Spielphilosophie und wir spielen mit diesem großen Stürmer und das ist unser Ding. Und wenn da jetzt der Verein einmal was ausprobiert hat und gesagt hat, okay, ich verpflichte jetzt einen 10 Millionen Stürmer, der ist sehr dribbelstark und der hat aber vielleicht gar nicht zu dem passt, was ich in Sheffield eigentlich gut hab, ne? Und dann greift man halt auf das wieder zurück, das was funktioniert hat. Und das verstehe ich halt nicht, warum man das im Fußball, ja, ich weiß nicht, mit dem Material, was man hat, mit den Leuten, mit den Stärken, und einfach mit den Arbeit und bestmöglich einsetzen. Ne? Und da wird oft, also meiner Meinung, wird viel zu viel Geld verbrannt. Wenn ich das einmal so in die Runde werfen kann.
Ja, oft schätzt man den Wert, was man hat.
Ja, ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so.
Also ich muss sagen, das war heute ein ganz großes Kino. Also ich bin da gesessen mit leuchtenden Augen, um unsere HörerInnen einmal mitzunehmen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, euch da auch zu lauschen, im Großteil. Nur so ein paar Wortfetzen im Einen zu hauen. Und ja, Britti, ich werde mir jetzt die Handynummer einspeichern.
Super.
Die kalte ich mir. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns jetzt dann kennengelernt haben auf dem Weg.
Ja, ja.
Mutschi, das Feedback zu dir gibt's dann off records.
Off records, ja.
Hart, aber fair. Kriegst du es dann wieder?
Ja, ja, immer wieder. Ich gebe mein Allerbestes für dich. Das weißt du ja mittlerweile.
Ich weiß. Hat mich brutal gefreut mit euch. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass wir mit der Folge einfach auch vielen jungen Fußballern, die auch den Traum haben, sich hier im Ausland zu etablieren, wie ihr beides unvergleichlich geschafft habt über Jahre, dass wir denen da ein bisschen was mitgeben haben können. Und Britti, dir alles Gute. Schau, dass du schnell wieder am Platz stehst, ja schon, aber auch in der Bundesliga jetzt schnell am Platz stehst, weil die Altacher werden die noch brauchen in den letzten Runden, da bin ich überzeugt.
Ja, also ich hoffe, dass ich relativ schnell wieder am Platz stehe und wirklich mit anpacken kann.
Der Nucci sagt immer so schön, es hat Teufelsgruppen da unten. Das ist unsere Plan.
Das ist allerdings ja, das richtig. Ist...
Meine Herren, alles Liebe, alles Gute. Bussi, Baba.
Euch auch. Ciao, ciao. Servus.
Es war mir ein Volksfest. Ciao, ciao.